Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria. In unserer Sendereihe Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema von Jericho zum Toten Meer. Jericho ist eine faszinierende Stadt, eine der ältesten Städte der Welt. Und Jericho ist auch ein wichtiger Schauplatz für das Alte Testament und für das Neue Testament. Im Alten Testament wird die Stadt Jericho mehrmals erwähnt. Sie spielt eine besondere Rolle in der Landnahme der Israeliten. Jericho ist nämlich die erste Stadt, die von den Israeliten nach der Überquerung des Jordans eingenommen wird. Das hören wir im Buch Josua. Aber auch im Neuen Testament spielt Jericho eine Rolle. Jericho ist eine Wüstenstadt, liegt mitten in der judäischen Wüste. Und es ist der Ort, wohin sich Jesus nach der Taufe am Jordan zurückgezogen hat, um zu beten. Es ist genau genommen der Ort, wo er in Versuchung geführt worden ist. Und am sogenannten Berg der Versuchung steht heute noch das Kloster der Versuchung, das man auch besuchen kann. Bevor wir uns aber mit dem biblischen Jericho beschäftigen, ein paar wichtige Daten zu dieser Stadt. Jericho liegt heute im palästinensischen Autonomiegebiet am Westufer des Jordans. Sie galt, wie gesagt, lange als die älteste Stadt. Mit ihrer Lage von 250 Meter unter dem Meeresspiegel ist sie aber nicht nur eine der ältesten Städte der Welt, sondern vor allem die tiefliegendste Stadt der Welt. Jericho lag an einer uralten Handels- bzw. Karawanenstadt und kontrollierte die Furt durch den Jordan. Heute beträgt die Einwohnerzahl etwas mehr als 20.000 Personen. Und die heutige Stadt, so wie wir sie heute kennen, wurde 1967 durch Israel im sogenannten Sechstagekrieg erobert. Und es war dann die erste Stadt, die Israel aber 1994 nach den Verträgen von Oslo an die palästinensische Autonomiebehörde übergeben hat. Und dann im Jahr 2005, das ist die Zeit, das ist das Jahr, in der die zweite Intifada beendet wurde, da wird Jericho dann an die palästinensische Kontrolle übergeben. Also es ist die erste Stadt dann gewesen, die wieder in palästinensische Kontrolle übergeben worden ist. Die israelische Armee ist aber weiterhin an der strategisch wichtigen Straßenkreuzung vor der Stadt mit einem Checkpoint stationiert. Man kann sagen, dass in den letzten 13.000 Jahren in und rund um Jericho herum drei voneinander unabhängige Siedlungen existiert haben. Es ist unglaublich, sich das vorzustellen, dass diese Siedlungen dort wirklich schon seit 13.000 Jahren existieren. Der Ort war und ist wegen seiner Lage an einer der wasserreichsten Oasen des Orients, nördlich des Toten Meeres, eben besonders für die Besiedlung geeignet. Nun aber zum biblischen Jericho. Jericho ist, wie ich gesagt habe, die erste Stadt, die von den Israeliten nach der Überquerung des Jordans eingenommen wird. Wir lesen im Buch Josua, nachdem Josua Spione ausgeschickt hat, um im Haus der Hure Rahab die Lage vor Ort auszukundschaften, macht sich dann das Volk unter seiner Führung, also unter der Führung Josuas, auf, überquert den Jordan und nimmt die befestigte Stadt ein. Wer war Josua, dieser große Führer der Israeliten? Josua war der Sohn Nuns, er stammt aus dem Stamm Ephraim und sein Name war ursprünglich Hosea, aber er wurde von Moses in Jehoshua umgeändert und das ist dann später zu Josua zusammengezogen worden. Es ist übrigens derselbe Name wie Jesus im Griechischen und bedeutet, der Herr ist mit uns. Josua wird uns zum ersten Mal in der Bibel vorgestellt, als er von Moses ins Heilige Land vorausgeschickt wird als Kundschafter, um einen ersten Bericht über das Land noch vor der Landnahme zu bringen. Er war einer der 12 Kundschafter und zusammen mit Kaleb liefert er einen wahren Bericht über das Land. Sie erinnern sich, die anderen Kundschafter sind zurückgekommen und haben erzählt, dort leben Riesen. Und das hat schließlich dazu geführt, dass die Israeliten Angst bekommen haben, das Land zu erobern. Aber Josua und Kaleb waren die einzigen, die einen wahren Bericht geliefert haben. Und so war Josua einer der wenigen Überlebenden der Männer, die aus Ägypten heraufgezogen waren, der das heilige Land dann auch wirklich betreten durften. Josua wird das erste Mal erwähnt, als er das Heer gegen die Amalekiter führt und diese besiegt, während Mose die Hände erhoben hat. Und so wird er dann eben der Diener Mose genannt und als solcher durfte er auch mit Mose auf den Berg Gottes steigen. Und Josua wird schließlich zum Nachfolger Mose ernannt, nicht als Gesetzgeber, nicht als König, sondern eben als Führer. In ihm wird uns berichtet, war der Geist und etwas von der Würde Mose wurde auf ihn gelegt. Und die Hauptaufgabe Josuas bestand darin, die Israeliten in das Land der Verheißung zu führen, nicht aufgrund ihrer Gerechtigkeit, sondern aufgrund der ihren Vätern gemachten Verheißungen. Und dazu gehörte außerdem die Unterwerfung der vorherigen Einwohner und die Aufteilung des Landes unter die 12 Stämme. Und von diesen Dingen wird uns im Buch Josua berichtet. Es ist also unter der Führung Josuas, dass Jericho von den Israeliten eingenommen werden kann, eben als erste Stadt nach der Überquerung des Jordan. Und jeder gläubige Jude weiß, dass die Mauern Jerichos nicht durch Waffengewalt oder Kriegskunst eingestürzt sind, sondern durch die Macht der Gegenwart Gottes im Klang der Hörner und Trompeten. Das lesen wir im Buch Josua 6. Ich möchte Ihnen die Stelle jetzt vorlesen. Jericho hielt wegen der Israeliten die Tore fest verschlossen. Niemand konnte heraus und niemand konnte hinein. Da sagte der Herr zu Josua: Sieh her, ich gebe Jericho und seinen König samt seinen Kriegern in deine Gewalt. Ihr sollt mit allen Kriegern um die Stadt herumziehen und sie einmal umkreisen. Das sollst du 6 Tage lang tun. 7 Priester sollen 7 Widerhörner vor der Lade hertragen. Am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen. Und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn das Widerhorn geblasen wird und ihr den Hörnerschall hört, soll das ganze Volk in lautes Kriegsgeschrei ausbrechen. Darauf wird die Mauer der Stadt in sich zusammenstürzen. Dann soll das Volk hinübersteigen, jeder an der nächstbesten Stelle. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sagte: Nehmt die Bundeslade und lasst 7 Priester, 7 Widerhörner vor der Lade des Herrn hertragen. Und zum Volk sagte er: Zieht rings um die Stadt herum und lasst die bewaffneten Männer vor der Lade des Herrn herziehen. Und es geschah so, wie Josua es dem Volk gesagt hatte. 7 Priester trugen die 7 Widerhörner vor dem Herrn her und bliesen im Gehen die Hörner, und die Bundeslade des Herrn zog hinter ihnen her. Die bewaffneten Männer gingen vor den Priestern her, die die Hörner bliesen. Die Nachhut folgte der Lade, und man blies ständig die Hörner. Dem Volk aber befahl Josua: Erhebt kein Kriegsgeschrei und lasst eure Stimmen nicht hören. Kein Wort komme aus eurem Mund bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sage: Erhebt das Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr losschreien. Darauf ließ er die Lade des Herrn um die Stadt herumziehen und sie einmal umkreisen. Dann kam man zum Lager zurück und übernachtete im Lager. Früh am anderen Morgen brach Josua auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. 7 Priester trugen die 7 Widerhörner der Lade des Herrn voraus und bliesen ständig die Hörner. Die bewaffneten Männer zogen vor ihnen her, und die Nachhut folgte der Lade des Herrn. Man blies ständig die Hörner. So zogen sie auch am 2. Tag einmal um die Stadt herum und kehrten wieder ins Lager zurück. Das machten sie 6 Tage lang. Am 7. Tag aber brachen sie beim Anbruch der Morgenröte auf und zogen, wie gewohnt, um die Stadt 7-mal. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Als die Priester beim siebten Mal die Hörner bliesen, sagte Josua zum Volk: Erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat die Stadt in eure Gewalt gegeben. Darauf erhob das Volk das Kriegsgeschrei und die Widerhörner wurden geblasen. Als das Volk den Hörnerschall hörte, brach es in lautes Kriegsgeschrei aus. Die Stadtmauer stürzte in sich zusammen und das Volk stieg in die Stadt hinein. Jeder an der nächstbesten Stelle. So eroberten sie die Stadt. Josua Kapitel 6. Jericho ist also nicht durch eine besondere Kriegskunst oder durch Waffengewalt eingenommen worden, sondern durch den Klang des Schofarhorns. Das Schofarhorn ist ein wichtiges Symbol im Judentum. Gehen wir auf dieses Symbol kurz ein. Seit urdenklichen Zeiten wird der Klang des Schofarhorns im Judentum als ein Ruf zur Reue verstanden und auch als Erinnerung an den gewaltigen Schofarschall am Sinai, als Gott seinen Bund mit Israel geschlossen hat. Das Schofarhorn wird dann in biblischer Zeit als Signalinstrument im Krieg verwendet und es ist aber auch Bestandteil der Vorstellungen des endzeitlichen Kampfes, der uns im Buch der Offenbarung geschildert wird. Und das Schofarhorn, das ist interessant, wird auch heute noch im Judentum verwendet. Im Rahmen der jüdischen Herbstfeste ist es sogar Pflicht für jeden gläubigen Juden, den Klang des Schofarhorns zu hören. Der Schofarhorn ist also wirklich ein wichtiges Symbol für das Judentum. Aber was ist das Schofarhorn eigentlich? Das Schofarhorn ist das in der Bibel am häufigsten genannte Musikinstrument. Es kommt über 80 Mal in der Bibel vor. In der deutschen Übersetzung steht übrigens meist Posaune, Trompete, Horn oder auch Lärmhorn. Und das Schofar ist das ausgehöhlte Horn eines Widders oder einer Antilope, dessen Spitze abgeschnitten wird und so zu einem einfachen Mundstück geformt wird. Manchmal wird es versilbert oder bei besonders kostbaren Exemplaren sogar mit Gold veredelt. Gewünscht sind Hörner von Widdern und Steinböcken. Gelegentlich wird aber auch das Horn der Kudu-Antilope als Schofar verwendet. Das Widderhorn ist einfach gebogen, während das Horn der Kudus-Antilope länger und spiralförmig gewunden ist, sieht man aber auch manchmal. Die Anblasetechnik ist die gleiche wie bei einem Blasinstrument, wie bei den Blasinstrumenten, die auch wir kennen. Und eine alte Schofartradition hat drei verschiedene Schofartöne übermittelt, einen langgezogenen Ton, einen in drei Teilen gebrochenen und eine Reihe von neuen scharfen Staccato-Tönen. Und es gibt genaue Anweisungen bezüglich der Tonfolge und Blasweise. Und es gibt eben ein Fest im Jahreskreislauf der jüdischen Feste, das sogenannte Fest Rosh Hashanah. Das ist das jüdische Neujahrsfest. Da ist es, wie gesagt, Pflicht, das Schofar zu hören, genauso wie auch an Yom Kippur am Versöhnungstag. Und dass der Klang des Schofarhorns etwas Fremdes und Unheimliches an sich hat, etwas Drohendes und zugleich Aufrüttelndes, das hat schon der Prophet Jesaja gewusst. Er hat den durchdringenden Klang des Schofarhorns beschrieben: Ihr Bewohner der Welt, horcht alle auf, wenn man das Widerhorn bläst. Also einerseits soll Gott durch das Schofarhorn auf den Menschen aufmerksam gemacht werden. Zum Beispiel im Psalm 98 lesen wir davon: Beim Schall der Trompeten und Hörner jauchzt vor dem Herrn, dem Gott. Andererseits aber wird manchmal sogar die Stimme Gottes selbst als Hörnerschall empfunden. Und zwar denkt man da besonders an die Übergabe der Tora, an die Übergabe der Gesetzestafeln am Berg Sinai. Bevor Gott am Berg Sinai mit dem Volk Israel seinen Bund schließt und ihm das Gesetz verkündet, ertönt vom Berg Sinai mitten aus Donner und Blitz heraus Schofarschall, als ob Gott selbst das Schofar blasen würde. Ja, das kann man in Exodus 19 lesen. Und wie wir jetzt in der Erzählung von der Eroberung Jerichos gehört haben, wird das Schofar in biblischer Zeit als Signalinstrument im Krieg oder bei Gefahr verwendet. Und die vielleicht älteste Darstellung eines Schofars, das man kennt, ist die eines Kriegers, der ein Schofar in den Händen hält. Und zwar kann man das sehen auf einem Relief aus Mariam Euphrat aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Der Schofarhorn diente als Signal bei der Einberufung zum Krieg, aber auch als Orientierungshilfe im Schlachtgetümmel. In Nehemia zum Beispiel lesen wir davon, Nehemia 4, wo ihr also das Horn ertönen hört, dort sammelt euch um uns, unser Gott wird für uns streiten. Der Klang des Schofarhorns symbolisiert aber nicht nur Kriegsgeschrei, sondern ist auch Signal der Freude und des Sieges. Und das hat auch die neuere Geschichte Israels gezeigt, als im Sechstagekrieg israelische Soldaten den Ostteil Jerusalems eroberten und zur Klagemauer vorstießen, war der seit Generationen lang ersehnte Zeitpunkt gekommen, das Schofar wieder ertönen zu lassen. Also auch in dieser Erzählung eben von der Eroberung Jerichos hat das Schofar verschiedene Bedeutungen. Auf der einen Seite ist es eben der Mensch, der zu Gott schreit, und gleichzeitig aber wird dann plötzlich dieser Klang des Schofarhorns zur Stimme Gottes selber. Es ist Gottes Wille, die Mauern Jerichos einstürzen zu lassen. Also es ist Gott, der sein Volk über den Jordan geführt hat, der seinem Volk verheißen hat, dass es die Einwohner dort vertreiben wird und der seinem Volk dieses Land zum Besitz gegeben hat. Und gleichzeitig ist dann das Schofarhorn auch ein Zeichen des Sieges, weil genau in dem Augenblick, wo Joshua weiß, jetzt hat Gott die Stadt in unsere Hand gegeben, sagt er dann auch den Israeliten, lasst nun das Kriegsgeschrei ertönen, lasst das Schofarhorn ertönen, und so ist es eben auch ein Zeichen schon des Sieges. Das Schofarhorn gehört auch zu den Vorstellungen des endzeitlichen Kampfes zwischen guten und bösen Mächten. Also da wird sich jetzt im Buch der Offenbarung diese ganze Symbolik noch einmal verdichten. Da lesen wir zum Beispiel bei Zephania: Der Tag des Herrn ist nahe, der gewaltige Tag, er ist nahe, schnell kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn ist bitter, da schreit sogar der Kriegsheld auf. Ein Tag des Zorns ist jeder Tag, ein Tag der Not und Bedrängnis, ein Tag des Widerhorns und des Kriegsgeschreis in den befestigten Städten und auf den hohen Zinnen. Und in Ezechiel lesen wir: Wenn der Wächter das Schwert über das Land kommen sieht, in das Widerhorn bläst und das Volk warnt, und wenn dann jemand den Schall des Horns zwar hört, sich aber nicht warnen lässt, so dass das Schwert kommt und ihn dahinrafft, dann ist er selbst schuld an seinem Tod. Denn er hat den Schall des Horns zwar gehört, sich aber nicht warnen lassen. Wenn er sich jedoch nicht warnen lässt, dann hat er sein Leben gerettet. Und auch der heilige Paulus sagt uns, dass das große Schofar auch am Ende der Zeiten erklingen wird, dann, wenn Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommen wird. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. 2. Thessaloniker 4,16.
Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with your glory.
Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums. Heute mit dem Thema von Jericho zum Toten Meer. Wir haben gesehen, dass Jericho im Alten Testament eine wichtige Bedeutung gespielt hat. Jericho war die erste Stadt, die die Israeliten erobert haben, nachdem sie den Jordan überquert haben. Jericho ist eine Wüstenstadt, liegt mitten in der judäischen Wüste, und Jericho ist auch der Schauplatz einer wichtigen Erzählung aus dem Neuen Testament, nämlich der Versuchung Jesu. Ich werde Ihnen die Stelle einmal vorlesen. Sie können sie nachlesen in Lukas 4, 1 bis 13. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordangegend. Darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in der Wüste umher. Und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Als aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein, zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Da führte ihn der Teufel auf einen Berg hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. Und er sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwerfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm, in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich zu behüten, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus, die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab. Das Kloster, das am Berg der Versuchung erbaut wurde, heißt Quarantal, und das kommt vom Wort Quarantäne, was so viel wie 40 bedeutet. Jesus ging eben nach seiner Taufe im Jordan für 40 Tage in die Wüste und wurde vom Teufel dreimal versucht. Das Kloster liegt oberhalb von Jericho in der judäischen Wüste, liegt ungefähr 350 Meter über dem Meeresspiegel und es klebt wie ein Wespennest am Fels. Es wurde unmittelbar über der senkrechten Wand des Berges errichtet und stülpt sich über der Höhle, in welcher der Überlieferung nach Jesus seine Fasten- und Gebetszeit verbracht haben soll. Die Grotte wurde zur Kapelle ausgestaltet und erhielt den Namen Kapelle der Versuchung. Der Altar steht genau über dem Stein, auf dem Jesus gesessen haben soll. Es gibt zwei Wege, die zum Kloster im Hang führen. Ein schmaler Pfad und für die Gehbeeinträchtigten oder schwächeren Besucher gibt es auch eine Seilbahn. Das heutige Kloster wurde im 19. Jahrhundert auf den Ruinen der noch viel älteren Kirche gebaut und beheimatet griechisch-orthodoxe Gläubige. Wenn man dann oben auf dem Berg der Versuchung steht und ins Land hineinschaut, ist das wirklich sehr beeindruckend, denn man sieht wirklich eine weite Wüstenlandschaft. Was hat denn aber die Wüste eigentlich in spiritueller Hinsicht für eine Bedeutung? Ich möchte ein paar Punkte herausgreifen. Zuerst einmal haben wir die 40-jährige Wüstenwanderung des Volkes Israel unter der Führung Mose in das gelobte Land Kanaan. Diese Erzählung ist natürlich mehr als ein Reisebericht, der darüber Auskunft gibt, wo Israel weggegangen ist, welchen Weg es gewählt hat und was sein Ziel war. Es handelt sich dabei um die religiöse Grunderfahrung Israels überhaupt von einem befreienden Gott, der mit ihm ist. Ägypten ist der Ort der Versklavung Israels und Ägypten bedeutet Unterdrückung, Elend, Sklaverei und aus dieser Sklaverei führt Gott sein Volk heraus in das Land Kanaan, in das Land des Lebens, in das Land, wo Milch und Honig fließt und Kanaan bedeutet dann Freiheit, Überfluss, aber dazwischen, zwischen Ägypten und Kanaan liegt die Wüste, dazwischen liegt der Weg und die Wanderung. Für Israel hätte es rein geografisch sicher einen kürzeren, sicheren Weg gegeben, dem Wasser entlang oder die Küste entlang, aber Gott schickt sein Volk auf den Umweg, er schickt ihn sozusagen auf den Lehrpfad der Wüste. Eine andere Bedeutung ist die Wüste als Ort der ersten Liebe Jahwes. Im 18. Jahrhundert vor Christus spürt Hosea, der Prophet aus dem Nordreich, die Erkaltung der Liebe Israels zu Jahwe, den Verlust der Bundestreue. Andere Götter finden plötzlich wieder Platz im Herzen Israels. Und wie in einer Ehekrise will Gott einen neuen Anfang machen. Er will sein Volk erinnern an die Verlobungszeit. Und da sagt Hosea, darum will ich selbst sie verlocken, ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Und sie wird mir dort breitwillig hinfolgen, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie damals, als sie aus Ägypten heraufzog. Hosea 2, 16. Die Wüste ist der Ort der ersten Liebe zwischen Gott und seinem Volk. In seinem Trostbrief an die Verbannten in Babylon erinnert Jeremia, dass Gott sich schon öfter in der Ausweglosigkeit als Retter erwiesen hat. Und da sagt Jeremia 31, 2, Gnade fand in der Wüste das Volk, das vom Schwert verschont blieb. Israel zieht zum Ort seiner Ruhe. Und auch für den Propheten Elia unter dem Ginsterstrauch hält Gott Brot und einen Krug Wasser bereit, damit er den Weg zum Gottesberg Horeb in der Wüste schafft. Es ist eine Botschaft des Vertrauens. Gott will, dass der Prophet Elia lebt. Und Israel erlebt auf dem Weg des Suchens die Offenbarung Gottes. Die Wüste ist ein Ort der Selbst- und Gotteserfahrung. Der König Antiochus zur Zeit der Makkabäer hat Israel zum Glaubensabfall gezwungen. Und da wehren sich dann Mattathias und seine Söhne und sie fliehen in die Berge. Da lesen wir dann, damals gingen viele, die Recht und Gerechtigkeit suchten, in die Wüste hinunter, um dort zu leben. In der Wüste ist es anscheinend leichter, dem rechten Glauben treu zu bleiben, dem Bund der Tora gerecht zu werden. Die Wüste ist aber auch ein Ort der Versuchung. Und in vielen Geschichten wird uns in der Bibel erzählt, wie Menschen in der Wüste als Ort der Verlorenheit und des Todes an die Grenzen ihres Glaubens geführt werden. Die Bibel nennt es Versuchung, wenn der Mensch möchte, dass Gott problemlösend eingreift, damit die Welt wieder in Ordnung kommt. Sie versuchten Gott in ihrem Herzen, forderten Nahrung für den Hunger, wurden in der Wüste begehrlich und versuchten Gott. In der extremen Entbehrungssituation des Fastens in der Wüste möchte eben auch der Satan Jesus verführen. Er möchte ihn zu einer einfacheren, bequemeren Lebensalternative verführen. Er verführt ihn zu einem Leben mit Brot, Macht und Ansehen. Das sollte doch schmackhafter, genussreicher als der Weg der Liebe, des Dienens und der Hingabe an den Willen Gottes sein. Und letztlich ist die Wüste auch eine Vision des messianischen Reiches. In der Wüste wohnt das Recht, sagt Jesaja. Geradezu schwärmerisch und euphorisch wird der Prophet Jesaja, wenn er von der Verwandlung der Wüste im messianischen Reich redet. Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen. Die Steppe soll jubeln und blühen. Sie soll prächtig blühen wie eine Lilie. Jubeln soll sie, jubeln und jauchzen. In der Wüste brechen Quellen hervor und Bäche fließen in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Quellen. In der Zukunft des messianischen Reiches wird die existenzbedrohende Zone des Todes zum idealen Land des Lebens. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, langsam kommen wir ans Ende unserer heutigen Sendung, die jüdischen Wurzeln des Christentums. Ich habe Sie heute eingeladen zu einer fiktiven Reise ins Heilige Land. Wir haben Jericho besucht, wir haben dort vom Fall der Mauern Jerichos gehört, von der Eroberung Jerichos durch die Israeliten und davon, dass diese Stadt erobert worden ist, nicht durch eine besondere Kriegskunst, durch ein besonderes Geschick in der Kriegsführung, sondern durch den Schall der Hörner. Und dieser Schall der Hörner, dieses Schofarhorn, symbolisiert eigentlich die Stimme Gottes selbst, der in seinem Volk gegenwärtig ist. Und dann haben wir den Berg der Versuchung besucht. Möchte jetzt kurz vor Ende der Sendung sozusagen noch einen kleinen Abstecher machen nach Qumran. Qumran ist ganz in der Nähe von Jericho am Toten Meer und ist ein ganz besonderer Fundort. Man könnte sagen, es ist einer dieser Jahrhundertzufälle in der Archäologie, der sich da am Toten Meer im Jahr 1947 abgespielt hat. 1947 hat dort ein Hirtenjunge beim Spielen uralte, weltberühmte Schriftrollen gefunden. Und das Komische daran, seine Familie hat den Wert dieser Papiere überhaupt nicht erkannt und hat sie verwendet, um Schuhe herzustellen. Und es war dann ein israelischer Wissenschaftler, der dann auf einem Markt, wo er eben Schuhe gekauft hat, diesen Fund entdeckt hat. Und die Zeit hat dann gedrängt. Einerseits mussten die wertvollen Schätze rasch geborgen werden. Andererseits war es auch so, dass da gerade die Gründung des Staates Israel kurz bevorstand, war im Jahr 1967. Und mit der Gründung des Staates Israel man eben dann auch die Sorge hatte, dass es zu einer Trennung von den arabischen Gebieten kommen könnte. Also das heutige Qumran besteht aus einer ehemaligen Siedlung, deren Überreste noch sichtbar sind und die man besuchen kann, und den Höhlen in der näheren Umgebung. Es sind also sehr, sehr viele Höhlen, die man zum Teil auch besuchen kann. Und diesen Höhlen hat man Reste von rund 600 Schriftrollen gefunden. Und diese Schriftrollen sind mittlerweile heute schon digitalisiert und zu mehr als 5000 Bildern zusammengestellt worden. Die Bedeutung dieses Fundes ist also unschätzbar für die Forschung. Mit diesem Abstecher nach Qumran sind wir nun ans Ende unserer heutigen Sendung gekommen. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Ich melde mich wieder bei Ihnen im August mit einer Sendung zum Thema Papst Franziskus und das Judentum. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.